der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, einem super Thema. Herzlich willkommen, André Alper. Moin, André.
Moin, moin.
Zur Ankündigung gehört, warum freue ich mich so sehr, dass du heute bei mir mal wieder im Podcast zu Gast bist, weil du bist für mich die Nummer 1 Adresse für das Thema. Also früher warst du für mich der Godfather der organischen Suchmaschinenoptimierung. Heute bist du für mich immer noch der Godfather für überhaupt organisches Marketing, weil wir sind ja schon weit über die Suche hinaus. Bitte, lieber André, nachdem du jetzt so rot geworden bist, ich kann das ja hier im Video sehen, nach dem Lob hier, stell dich doch mal ganz kurz selbst vor. Nee, Quatsch, lass das mit dem selbst vorstellen. Du kannst ergänzen. Ich habe dich kennengelernt vor ungefähr 20 Jahren. Und damals hast du geholfen, diesem kleinen Berliner Inkubator im Umfeld von Rocket Internet aus Kleinunternehmen richtige Unicorns zu machen. Und du bist selbst danach Unternehmer geworden, hast Agenturen aufgebaut, bist Investor geworden, hast Bücher geschrieben und bist heute immer noch. Und da kannst du jetzt einspringen. André, was machst du denn heute?
Ich würde noch mal zwei Sachen vorher ergänzen. Tatsächlich habe ich schon 3 Firmen vorher gemacht, bevor ich zu Rocket bin. Ah. Die Rocket war quasi ein kurzer Ausflug in so eine angestellte Arbeit. Das war ja auch nicht so ganz so. Ich hatte ja eine unabhängige Unit, eine unabhängiges Cost-Center GmbH sozusagen innerhalb der Rocket. Das heißt, ich war immer Unternehmer und kurzfristig auch bei der Rocket, würde ich sagen.
Witzig, dass man sich heute schämt dafür, dass man so lange bei Rocket war, ne?
Nein, ich war 4 Jahre dort, bin super stolz drauf, weil die meisten haben es nicht so lange dort ausgehalten, sondern schreiben sich im Nachhinein drauf, was alles toll geleistet haben, aber ich habe 4 Jahre auf jeden Fall mit dem Kernteam drin und das war eine super tolle Zeit. Also spannend war es auch.
Aber jetzt wollen wir hier nicht jetzt wollen wir nicht zu bescheiden sein. Cost Center bei Rock, das versteht ja jetzt keiner. Du warst
Ach so, die Nummer 1. Ich war so eine Art interner Dienstleister für sämtliche Rocket-Firmen und habe mit denen quasi die Kosten abgerechnet, aber das Cost Center sollte nichts verdienen. Ich dachte, hier sind eher betriebswirtschaftlich gebildete Leute im Podcast bei dir, ja, so intellektuell, also so gehoben halt, so wie du eben. Und dann deswegen dachte ich, benutze ich dann so BWL-Worte.
Finde ich richtig gut, das ist ein totales Missverständnis. Hier sind Leute, die sich interessieren für, wie bringt man eigentlich Marketingorganisationen richtig nach vorne. Also du warst ja so. Das Kompetenzcenter für die organische Suchmaschinenoptimierung. Das war ja damals der größte Wachstumshebel, oder?
Ich würde sagen, einer von. Der hat eher so andere Sachen gepusht. Das hat halt die durchschnittlichen Kundenakquisitionskosten gesenkt, dadurch, dass dieser Kanal eben gut war. Und dann konnte man bei den anderen, bei den großen Kanälen, sprich Paid, konnte man dann halt eben viel, viel anders drücken, als es die Wettbewerber konnten. Und was wir so ein bisschen als Steckenpferd hatten, was ich später auch in meiner Agentur als Steckenpferd hatte, war eben immer so dieses Großskalierte und international Skalierte. So, dass man quasi in beide Richtungen das relativ gut skaliert. Also über viele Firmen hinweg, über große Themen hinweg und über viele Länder hinweg. Das ist so das Steckenpferd.
Mhm. Hast du schön gesagt, dass das im Grunde zur Senkung der Kundenakquisitionskosten beigetragen hat. Aber es sind doch viele, also wir reden ja jetzt im Grunde von einer Zeit, die jetzt schon auch 20 Jahre her ist. Viele Unternehmen sind doch damals auch sehr, sehr stark gewachsen, weil sie sehr, sehr gute organische Ranks hatten. Und das war doch einer der größten Treiber, um Bewertung und Marktdurchdringung zu kriegen, oder? Und Profitabilität.
Es war ein relativ sportliches Rangehen an dem Bereich, was Wettbewerber so nicht betrieben haben. Mhm. Oft.
Schön gesagt. So, und jetzt, ich weiß ja nicht, also Geschichte wiederholt sich ja nicht immer, aber sie reimt sich in einem anderen Kontext. Aber hier, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wir stehen wieder vor einem Paradigmenwechsel. Du hast den Begriff schon oft benutzt, der Mensch-Maschine-Interaktion. Also wir wollen jetzt über das Thema Geo sprechen. Das ist der heutige Aufhänger für unser Gespräch. Ist in diesem Podcast in letzter Zeit schon hin und wieder vorgekommen. Ich möchte mit dir jetzt praktisch aus einer Unternehmerperspektive, aus einer Advertiser-Perspektive, aber auch aus einer organisatorischen Perspektive über das Thema Geo sprechen. Also A, was ist das? Wie wichtig ist das? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Was können wir sinnvollerweise von Geo erwarten und was vielleicht auch nicht? Einverstanden? So als grobe Agenda?
Auf jeden Fall.
Super. Dann lass uns doch mal erstmal mit der Einordnung anfangen. Geo, also steht für Generative Engine Optimization. Damit meinen wir, also ich hätte jetzt beinahe gesagt, damit meinen wir, wie können wir eigentlich in den Antworten stattfinden? Und du schüttelst schon mit dem Kopf, sag mal, was ist denn Geo eigentlich?
Ich will nur mal ganz kurz einen Übergang machen vom CV zum Thema.
Ja.
Ich habe ja die letzten Jahre war ich eher nur im Hintergrund tätig. Das heißt, ich war eigentlich nur als Beirat für Unternehmen tätig und war eigentlich gar nicht mehr so viel vor den Kulissen tätig. Und ich finde das Thema so spannend und so heiß, dass ich da deutlich aktiver geworden bin und deutlich, weil ich einfach so einen Spaß habe am Thema, weil sie einfach so viel tut. Insofern eine Bestätigung dafür, dass, was du vorher gesagt hast.
Mhm.
Also für mich geht es darum, wie sichtbar ist man in all diesen AI-Systemen, die gerade auftauchen. Davon gibt es ja viele verschiedene. Also einmal als Chatbot oder auch in anderer Form. Manchmal eine Suchmaschine, die eben auch ein LLM mitbenutzt. Es gibt verschiedene Formen von AI-Systemen, die auftauchen. Und die Frage ist letztendlich, in welcher Frequenz, in welcher Intensität und mit welcher Konnotation, also welchem Sentiment, taucht man als Marke oder als Produkt in diesen AI-Systemen auf.
Werbung.
Auf unsere Folge 221 mit Tim Nedden zum Thema Retail Media gab es richtig gutes Feedback. Vielen Dank. Und es gab im Anschluss immer wieder die Frage, sind diese Kampagnen im Retail Media eher dazu da, echte zusätzliche Umsätze zu generieren, also inkrementelle Umsätze? Oder zahlen wir am Ende eventuell für Umsätze, die wir eventuell sowieso schon gehabt hätten? Der Connected Commerce Guide von Frontworld zeigt hier auf, wie Marken mit Retail Media so gut arbeiten können, sie so zielgerichtet ihre Budgets steuern können, dass Wachstum statt Kannibalisierung, dass echte neue Kundenbeziehungen entstehen können, statt nur eh schon da Umsatz. Das sind klare Frameworks, Praxisbeispiele und auch das Analytics Setup wird hier deutlich beschrieben. Also schaut mal rein in den Connected Commerce Guide von Frontworld. Ihr findet den Link in unseren Shownotes oder sucht einfach nach connected-commerce.com und ladet euch diesen wirklich sehr hilfreichen Guide runter. Viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Ist das schon das häufigste Missverständnis, also dass Geo jetzt nicht nur einfach LLMs ist, aber nenn doch mir vielleicht einfach mal so die typischsten Missverständnisse, die dir bei deiner Arbeit begegnen.
Also ich glaube, also das LLM ist ja quasi das reine Sprachmodell. Das ist ja quasi etwas, was an einem Datensatz gelernt hat und dann gab es so ein Cut-off-Date. Ab dann lernt das Ding nicht weiter. Das ist meistens dann halt eben ein paar Monate, ein halbe Jahre entfernt. Und dann ist da quasi dieses grundlegende Sprachmodell. Das ist das LLM. Aber dieses LLM, mit dem interagiert man ja selten, außer wenn man die API benutzt und dagegen programmiert. Die meisten Kunden und Nutzer und das, wo es im Marketing meistens drum geht, die gehen meistens eben über so ein AI-System. Ein AI-System kann dann eben so ein Chatbot sein, wie ChatGPT und dann interagieren die Leute mit dem und der Chatbot nutzt das LLM, aber nutzt eben auch eine Suche oder nutzt eben auch interne Datenbanken. Und genauso kann es eben sein, dass AI-System, wenn man der normale Google-Suche anschmeißt und eine informationale Suche macht, wo man quasi eher nach Informationen sucht, dann liefert ja Google direkt oben diese AI-Overviews. Und da sind eben auch quasi, da guckt sich eben Google die Ergebnisse an und versucht zusammenzufassen, zu synthetisieren mit einem LLM als Werkzeug wieder, was eigentlich in diesen Ergebnissen so grob von der Essenz her drinsteht, was ist so der gemeinsame Nenner. Mhm. So, und deswegen, die LLMs sind etwas, was im Hintergrund spielt, aber meistens interagiert man als Mensch eigentlich eher mit einem AI-System und davon gibt es halt eben diese zwei prototypischen, ja, diese AI-Chatbots und Suchmaschinen, die LLMs benutzen.
Das ist ein guter Punkt. Lass uns doch vielleicht kurz nochmal bei der Schnittstelle zum Menschen bleiben und vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungshaltung oder die Bedeutung sich daraus ergibt. Wenn du jetzt praktisch in die richtige Reihenfolge sortieren müsstest, was sind denn heute die größten Systeme, AI-gestützten Systeme, die heute genutzt werden von Endkonsumenten in Mitteleuropa, um komplexere Fragen, wir kommen gleich auf die Frage, welche Art von Fragen, aber um komplexere Fragen zu beantworten. Google ist vermutlich immer noch die Eins, ne?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, welche Art von Kunden oder welchen Geschäftsbereich man sich anschaut. Claude ist im B2B-Bereich recht weit vorne. ChatGPT ist trotzdem hat eine Monster-Reichweite und Google ist natürlich, wenn du die AI-Overviews mitberechnest, dann sind sie natürlich am größten. Wenn du dir rein Gemini anschaust oder den AI-Mode in der Google-Suche, dann ist es wahrscheinlich noch nicht so wie ChatGPT. Aber letztendlich, ich glaube, das sind so die drei großen Spieler aktuell. Es gibt dann sicherlich noch andere Perplexity, Mistral und Tralala, aber die sind tatsächlich eher klein. Also ich glaube, aktuell gibt es so drei Spieler, die man sich anschauen kann und sollte.
So, das sind die drei Player und jetzt haben wir
einen. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass noch andere Player dazukommen. Ne? Man weiß nicht, wenn jetzt ein Apple anfängt, in das Thema reinzudrücken, dann könnte das wieder Schlag in Richtung Google gehen, weil die eben mit Google einen Vertrag geschlossen haben. Dann gibt es immer noch Microsoft, die natürlich eine große Installationsbasis haben. Da weiß man immer nicht, wie Copilot im Hintergrund ausgestattet sein wird, wohin das dann die Daten liefert, was das besser macht, was das für die Reichweite bedeutet im B2B-Bereich oder.
Was treibt die hohe Akzeptanz oder die hohe Adaptionsrate dieser Systeme aus, die durch Kunden erfahren werden? Also warum haben die so eine Gravitationswirkung auf uns, uns Konsumenten?
Also ich glaube, ich würde mal das ganz grundlegend im Anfang, was glaube ich auch die meisten nicht verstanden haben, was das so ein bisschen erklärt. Ich glaube, wenn wir so über Online-Tools nachdenken, egal ob Suche oder eben so ein AI-Chatbot, dann gibt es ja zwei Teile, die man sich anschauen kann. Das eine ist, welchen Nutzen stiften die? Und das zweite ist, welchen Aufwand brauchen wir eigentlich investieren, damit wir damit etwas erreichen können? Ja. Und es ist ja eigentlich so, wir gehen ja jetzt nicht an den Rechner und sagen, boah, ich möchte eine Internetsuche machen, sondern ich habe ja meistens eine Aufgabe, die ich erledigen möchte. Und eine Internetsuche war eben historisch immer ein Teil davon, hinzugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt hier eine Internetsuche, weil ich habe eine Aufgabe, die ich erfüllen möchte. Ich möchte eine Reise buchen oder was auch immer oder planen erstmal vielleicht. So, und ich glaube, das, was eben interessant ist an den ganzen AI-Systemen, dass die eigentlich eine deutlich andere Aufwand-Nutzen-Relation haben als Suchmaschinen. Ich kann mit denen eben viel mehr machen. Also das heißt, es erzeugt einen höheren Nutzen, aber gleichzeitig senkt es im Aufwand, weil es ist sicherlich so, wir reden jetzt über Prompt Engineering, wie man schön promptet und so weiter, aber wenn wir faktisch ehrlich sind, ist, man kann mit dem Ding eigentlich reden wie mit einem Mensch. Ich muss eigentlich gar nichts mehr lernen. Das heißt, ich brauche jetzt selbst, ich meine, wir alle haben Suchmaschinen jetzt so 20 Jahre lang benutzt. Man muss aber ehrlich sagen, jetzt nicht super jeder ist total gut, genau die richtigen Keywords finden, um das zu artikulieren, was er gerne möchte, sieht man auch am Suchverhalten. Es gibt ja immer noch Longtail-Suchen, wo die Leute bei Google reintippen Wohnung, wo man sich fragt, Leute, was zur Hölle, ja? Oder Schuhe, ja? Es ist einfach sau doof, aber es gibt immer noch ganz, ganz viele Leute, die das machen. So, und daran sieht man eben, obwohl wir 20 Jahre Suchmaschinennutzung haben als Erfahrung, sind wir immer noch nicht gut darin. Und das Elegante an diesen neuen AI-Systemen ist eben, dass ich das relativ natürlich sprachlich machen kann, so wie ich mit Menschen interagieren würde. Und quasi auch immer wieder hin und her spielen, das Ganze. So, und ich glaube, die werden deswegen so viel genutzt, weil sie eben viel nützlicher sind für viel weniger Aufwand. Und dadurch werde ich viel mehr Aufgaben versuchen, mit diesem Werkzeug zu erledigen, als ich es vielleicht vorher gemacht hätte. Vielleicht manchmal ist etwas zu viel Aufwand. Dafür hätte ich halt nie angefangen, eine Recherche zu starten. Und hier ist es jetzt relativ einfach, über Sprache mit dem AI-Chatbot zu interagieren und nebenbei sich irgendwas erklären zu lassen, was man sonst vielleicht nicht googeln würde, weil man sich denkt, ah ja, bis ich das gefunden habe, bis ich das geklickt habe, bis dies, das und dann lesen und oh, so. Das ist, glaube ich, eins der Kerndinge, ja. Also das ist breiter von der Nützlichkeit her, als die reine Suche und es ist deutlich weniger Aufwand.
Es ist über die Nützlichkeit hinaus, also können wir auch unter Nützlichkeit subsumieren, ist aber auch die Effizienz und Effektivität aus einer Anwendererfahrung super gut, finde ich, weil es Kontext hat und weil es Historie hat, was absolut, ja, die Suchmaschine in der Vergangenheit nur unzureichend abgedeckt hat.
Das kann ich nicht bestätigen. Also findest Google du? Weiß sehr, sehr deutlich.
Aber kannst du den ersten Teil nicht bestätigen oder den zweiten Teil? Also erstmal, du stimmst doch zu, dass diese Systeme...
Kontext ist auf jeden Fall besser, aber die Frage, da kommt es wieder sehr auf den Nutzer an, finde ich, und wie geschickt man im Prompten ist. Es ist, die sind viel nützlicher, wenn man schafft, den Kontext gut zu artikulieren und zu erklären, was man erreichen möchte und wofür. Das heißt, die können den aber versuchen zu raten. Und da kann man natürlich immer nachsteuern, das ist nicht das Problem. Aber im Prinzip, die Suchmaschine weiß schon auch sehr, sehr genau, was du in deiner Suchhistorie ist. Das kann man sogar anschauen.
Ja,
aber die hat das eben nicht so stark einfließen lassen und die AI-Systeme sind aggressiver damit, das einfließen zu lassen, was sie über dich schon wissen.
Ja,
genau. Das ist vielleicht der Unterschied, weswegen man es so fühlt.
Da gehört zu dem bei, dass wir jetzt nie hier zu positiv zugunsten der Suchmaschinen der Vergangenheit reden. Die haben es vielleicht gewusst, aber wenn sie es gewusst haben, dann haben sie es A, sehr gut zurückgehalten und B, vor allen Dingen in ihrem eigenen Interesse ausgespielt. Weil das alte Suchmaschinenmonetarisierungsmodell auf CPC-Basis hat doch ganz klar nach Klick Volumen und Klickpreis optimiert. Und nicht nur nach Nutzererfahrung und auf keinen Fall primär nach Nutzererfahrung. Würdest du mir da widersprechen, mein Lieber? Sonst kriegen wir hier gleich richtig Ärger.
Nein, also das eine ist, was wir als Externe denken und was unser Bauchgefühl ist und unsere Beobachtung, das andere ist, was das Unternehmen sagt, und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich kann es ja nicht genau sagen. Ich glaube, mal übertrieben gesagt, wenn die das halt super aggressiv machen würden, würde doch keiner mehr das Ding nutzen, dann würden sie doch gar nichts mehr verdienen. Das heißt, die müssen auch irgendwo einen Mittelweg gehen. Die Nutzererfahrung kann nicht so scheiße sein, dass nie wieder einer zu der großen Suchmaschine geht. So, das kann ja auch nicht sein. So, trotzdem wollen sie jedes Quartal mehr verdienen. Insofern ist es wahrscheinlich ein Mittelweg, ne? Also sie haben schon irgendwo den Nutzer im Sinn, weil sonst kommt der Nutzer nicht wieder. A. Aber B, das, was du gesagt hast, ist absolut richtig.
Also ich könnte dir jetzt...
Aber es klingt halt nicht so gut, das so deutlich zu sagen, wenn man das Unternehmen selbst ist, dass das so sieht.
Ja, ich könnte dir genügend, sagen wir mal, Screenshots zeigen Suchergebnissen, Customer Journeys, wo du gesagt hast, wenn die heute, obwohl sie erst 1-2 Jahre alt sind, heute mit den Möglichkeiten, die wir über KI-gestützte Systeme haben, wirklich aussehen, als ob sie also einfach eine Frechheit finden. Aber
Das ist auch so. Ich glaube, das ist ja auch quasi die Chance für den Nutzer, dass die quasi diese AI-Systeme jetzt so ein bisschen den Markt verändern können.
Richtig.
Und das vielleicht wieder mehr schwappt in Richtung der Interessen der Nutzer, aber muss man auch sehen, das ist vielleicht auch wieder nur eine Übergangsphase. Ja? Solange quasi diese Marktverteilung stattfindet, versucht natürlich jeder möglichst nutzerorientiert zu sein, um möglichst viele Nutzer zu bekommen. Aber wenn dann wieder eine Dominanz hergestellt wird und sich das genauso monopolistisch entwickelt wie im Suchmaschinenmarkt, dann könnte das natürlich auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber das fällt schwer vorauszusagen.
Genau, aber das ist ja das Schöne daran, genau diese monopolistischen Strukturen, die gerade in dort, wo wie in Mitteleuropa Google überdominant ist, haben halt dazu geführt, dass die Innovation, die Nutzererfahrung zurückblickt. Jetzt ist endlich mal Bewegung im Spiel und jetzt haben sich auf einmal alle bewegt. So. Ist das, würdest du mir zustimmen, dass das einer der größten Paradigmenwechsel in der Mensch-Maschine-Interaktion ist?
Ich weiß nicht, ob der eine, ja. Also ich glaube, wir hatten so alle 10 Jahre eigentlich einen Paradigmenwechsel. Und der war überfällig oder vielleicht alle 10, 15 Jahre. Ja.
Führst doch mal durch, welche meinst du denn da?
Also ich würde immer anfangen, Mensch-Maschinen-Interaktion würde ich immer anfangen, so wie es bei mir angefangen hat, vielleicht auch bei dir, du bist auch alt genug, mit so einem C-Prompt. Das war so ein schwarzer Bildschirm mit so einer weißen Schrift, die geleuchtet und geflackert hat. Und da musste man dann kryptisch kommunizieren dem Rechner, was man eigentlich gerne von ihm hätte. Ja. Das war so die erste Generation Mensch-Maschine-Interaktion. Die zweite Phase, würde ich sagen, ist eben alles, was mit den GUIs zu tun hat, den Graphical User Interfaces, also wo dann quasi eben Analogien aus unserer Offline-Welt genutzt wurden, um diese Mensch-Maschine-Interaktion zu erklären. Sprich, da gab es eine Oberfläche, da gab es einen Ordner, da gab es einen Zeiger, mit dem konnte man etwas greifen, da gab es so eine Hand, die hat zugegriffen. Ne? Da konnte man schon ein bisschen, da hat man so ein bisschen Analogien aus der echten Welt genutzt, um eben Sachen im Rechner abzubilden und dort zu machen. So, dann die dritte Generation Mensch-Maschine-Interaktion, würde ich sagen, ist alles, was mit den Suchmaschinen zu tun hat. Von einmal konnten wir da fantastische Sachen leisten, die wir vorher waren ein Unding an Arbeit. Die nächste Mensch-Maschine-Interaktionsveränderung, glaube ich, haben die Mobiltelefone gebracht. Die haben schon unsere komplette Welt auf den Kopf gestellt, auch insbesondere wie die Intensität der Nutzung ist. Und den nächsten Generationswechsel haben wir jetzt. Und ich glaube, was eben spannend ist, ist, dass sich eigentlich immer gefühlt von in jeder dieser Stufen die Anzahl der Nutzenden und die Nutzungsintensität vervielfacht haben, vielleicht verzehnfacht, und auch der Markt sich vergrößert hat. Ja? Das heißt, mit dem C-Prompt konnten halt eben damals ganz wenige Leute umgehen. Und mit so einem AI-Chatbot kann jeder umgehen. So, da brauchst du genau keine Lernquote. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende. Ja. Das heißt, jedes Mal ist quasi dieser Online-Bereich oder die Mensch-Maschinen-Interaktion intensiver geworden und hat sich vermehrt und vervielfacht.
Verstehe. Finde ich eine super gute Herleitung. Ich finde, als ich dir gerade so zugehört habe, der große Unterschied auch zwischen der User-Interfaces oder auch das C-Prompts ist, dass ich da auf bekannte Datenbanken, meistens proprietäre Datenbanken, zugegriffen habe. Mit der Suchmaschine, die hat ja zum ersten Mal angefangen, verteilte Datenquellen zu crawlen, also das Internet zu durchforsten und zu strukturieren. Also wie hieß es damals, ne? Die Informationen,
die man schon mit, zu machen. Man konnte schon auch mit den frühen Rechnern, konnte man auch ins Internet gehen. Es war halt nicht so schön, ne?
Es war ja auch nichts drin,
also
im Internet.
Genau. Ja. So. Ja, man hatte halt so Postfächer und so.
Also, genau. Ja, dann ist das Internet gewachsen. Wir haben das durchsuchen können und klar, und dann ist auch praktisch mehr User-Signale auch durch die Mobilfunkgeräte, durch die, sagt man das?
Weiß ich nicht.
Durch die Handys weitergegangen und jetzt können die KI-gestützten Systeme auch noch den Kontext, also alles zuvor genannte Plus mit Kontext anreichern, Relevanz rausführen. Ist das denn eine zulässige Vermutung, dass diese KI-Systeme die Funktion, die die Suchmaschine früher erfüllt hat, ersetzen oder tun sie das nur teilweise?
Also zwei Sachen. Also man kann ja das, es gibt ja verschiedene Studien, teilweise selbst von den Anbietern selbst, von OpenAI gibt es auch eine Studie dazu, wozu die Nutzer eigentlich sozusagen ihr Werkzeug nutzen. Ich würde sagen, da gibt es, wenn man sich die ganzen Studien anschaut, gibt es so eine gewisse Bandbreite. Man sagt so, von der Nutzung von AI-Systemen ungefähr 20-40% ist etwa so wie das, wofür man Suchmaschinen genutzt hätte. Mhm. Das ist das eine Element der Wahrheit. Das zweite Element der Wahrheit ist aber, die AI-Systeme nutzen oft eine Suchmaschine im Hintergrund. Mhm. Wie willst du das einsortieren? Also insofern, es gibt einen Bereich der Suche, der sicherlich gefährdet ist und erodiert aufgrund der Nutzung von AI-Systemen. Das ist die eine Wahrheit. Der zweite Wahrheit ist aber, es entstehen neue Suchen durch die AI-Systeme und zwar in großer Menge.
Mhm. Jetzt denken wir ja hier, verstehe ich, jetzt denken wir ja hier eigentlich nicht für die Anwenderperspektive, sondern für die Marketingperspektive der Advertiser. Yep. Und ich glaube, das, was wir als Marketeers und Advertiser irgendwie verstehen müssen, ist die große Relevanz, die die AI-Systeme für Kaufentscheidungen haben werden. Mhm. Für Kaufvorbereitungen, für Kaufentscheidungen etc. Die andere Perspektive, und da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen, wie viel ist davon schon drin? Also das ist immer der Relevanzteil. Ich möchte für mich verstehen, ist das relevant? Kann ich das ignorieren? Oder wird das vielleicht am Ende sogar noch mächtiger als das, was die alte Suchmaschinenwelt für mich im Bereich der Kaufvorbereitung, Kaufentscheidung irgendwie eingenommen hat? Das andere ist, das ist der zweite Teil, was kann ich eigentlich als Advertiser tun, um bestmöglich meine Marktanteile zu halten oder aufzubauen? Also um in den AI-Systemen stattzufinden. Im Grunde die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe, wenn ich mich gefragt habe, was kann ich tun, um in der Suchmaschine stattzufinden. Lass uns vielleicht erstmal nochmal kurz mit der Relevanzfrage einmal abschließen. Du hast gesagt, 20% der Funktion, wenn ich die richtig verstanden habe, die früher eine Suchmaschine...
Also wenn du 100 Nutzungen von ChatGPT anschaust, sind 20-40 von diesen 100 Nutzungen etwas, was du auch in der Suchmaschine gemacht hättest. Es korrespondiert zu Verhalten, was man auch in der Suchmaschine sieht. Wie viel es davon zusätzlich ist und wie viel es wirklich aus der Suchmaschine sozusagen entfällt, das ist auch nicht ganz klar. Aber das kann man zumindest mappen auf die Nutzungsarten, wie man Suchmaschinen benutzt.
Okay, und bei den Nutzungsarten sind auch nicht alle Nutzungsarten auch in der alten Welt für uns als Advertiser relevant. So, weil wir wollen, ne, also das muss man ja auch nochmal sagen, dass sagen wir mal, informationale Suchen, navigationale Sachen nicht so, also sind eventuell super upper-funnelig relevant, aber wir sind ja vor allen Dingen auf die transaktionalen, auf die sogenannten Money-Situationen irgendwie erpicht. Hast du eine Näherung, wie viel davon heute schon transaktional relevant ist?
Es gibt Zahlen dazu, aber ich finde die noch unzuverlässig. Also ich würde noch nicht dahin gehen. Ja, das scheint eher so 5-10% zu sein von der Nutzung. Ich kann es nicht so genau einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt nicht so zuverlässige Daten dazu. Ich weiß nicht, ob das Informationale nicht wichtig ist, weil teilweise in dieser Entscheidungsvorbereitung, also quasi im Mid-Funnel-Bereich, ist ja das, wo oft diese Entscheidungsfindung stattfindet, das, was typischerweise auf einer Preisvergleichsseite passiert wäre oder auf einer Testseite, wo die Produkte gegeneinander getestet werden. Und ich glaube, es kommt auch ganz extrem drauf an, und das zugegebenermaßen kommt nicht von mir, sondern ich glaube, das kam irgendwo aus dem Kassenzone-Podcast vom Herrn Graf. Entschuldigung, das war Tarek Müller unlängst bei OMR Education. Der hatte das so schön gesagt, bei den Arten von Entscheidungsfindung, wo es um sehr strukturierte Produkte geht, wo man Kennzahlen miteinander vergleichen kann und sollte, da sind natürlich diese Entscheidungsfindung besonders ansprechend über so ein AI-System, zumindest so wie sie jetzt sind. Mhm. Bei den Sachen, wo Geschmack eine größere Rolle spielt, ist das erstmal nicht so relevant. Mhm. Zumindest nicht, wie die AI-Systeme heutzutage sind. Das kann sich natürlich noch ändern, wenn die quasi mehr mit uns in Video interagieren oder.
Ja, genau. Und auch bei Entscheidungen.
Aber es ist unangezweifelt. Also ich meine, ich weiß, aus jedem möglichen B2B-Kontext sieht man, die Leute berichten drüber, hey, hier, Kunden haben uns gefunden über ChatGPT, Gemini, whatever. Das steht außer Frage, dass darüber neue Kunden gewonnen werden.
Ja, also ich glaube, wir können einen Haken an die Relevanzfrage machen. Ne? Also weil
ich hoffe, ja. Ja. Also ich hoffe, wir haben Konsens, dass die Dinger verdammt viel genutzt werden.
Und dass sie hoch in großen Einfluss haben und weiterhin haben werden, was Kaufvorbereitungen und Kaufentscheidungen angeht.
Ja. Ich glaube, die werden auch zu mehr Käufen online führen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Dadurch, dass es einfacher ist, das zu benutzen, wird es mehr, es wird einen größeren Shift. Da will ich auch die Tarek Müller wieder zitieren. Hm. Ich glaube, das hat das sehr, sehr pointiert auch ausgedrückt, dass es eben dadurch, dass es einfacher ist, wird mehr Commerce online stattfinden für den E-Commerce-Bereich jetzt zum Beispiel.
Das ist nicht nur einfacher, sondern ich werde auch praktisch, ich kann mich, es ist einfacher, bequemer, ich bin auch deutlich besser abgesichert als in der herkömmlichen Welt. Okay,
verstehe. Ich finde noch einen Gedanken ganz lustig, dass es eben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, früher gab es ja sowas wie so ein Social Proof, hat man immer gesagt. Ja, das heißt, wenn man irgendwie kommuniziert und Marketer ist und ich will eine Dienstleistung an den Menschen bringen, dann würde ich eben gucken, dass irgendwie andere Kunden von mir ihre Stimmen für mich herhalten, ja, im B2B, im B2C, sonst was. Oder es gibt diese ganze Welt der Reviews und der Bewertung. Mhm. Und was ich heutzutage sehe, finde ich hochgradig amüsant. Die Leute, die schicken quasi als AI-Proof, schicken die mal einfach einen Link zu einer existierenden ChatGPT oder Gemini oder Anthropic-Unterhaltung, Entschuldigung, Claude-Unterhaltung, wo sie gefragt haben, wer ist denn das beste Podcast-Studio? Und die sagen dann, ja, TLDR, antwortet dort ChatGPT. Und die Leute schicken das sich gegenseitig, um quasi zu zeigen, guck mal, selbst die AI sagt, ich bin der Beste.
Wahnsinnig witzig, das würde auch in dem Fall viel über den Absender aussagen.
Es ist erstmal eine starke Bank, wenn der Prompt offen war und das jetzt nicht war, welche in diesem Stadtviertel von Hamburg mit so und so einer Unternehmensgröße und ne, so wenn der Prompt offen war und das wirklich quasi eine Leistung ist, dass man quasi bei so einem offenen Prompt relativ gut abschneidet, dann ist das vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Also ich glaube, das könnte was Ergänzendes werden, so dieser AI-Proof zum Social-Proof.
Ja, wenn er wirklich
objektiv ist. Ich würde nicht dagegen wetten. Ja.
Wir kommen auf jeden Fall gleich noch auf das Thema, wie kann man eigentlich Erfolg als Anbieter auf der AI-Systemseite irgendwie objektivieren oder messbar machen. Lass uns kurz nochmal, wir haben jetzt Relevanz abgehakt. Lass uns kurz nochmal auf die Möglichkeiten, die Perspektiven aus Advertiser-Perspektive eingehen. Meine erste zentrale Frage, also im Grunde die Frage, was können wir jetzt tun, um möglichst an dieser Veränderung bestmöglich zu partizipieren. Weil, das muss man ja auch mal sagen, nur weil diese Systeme stark wachsen, so das haben wir ja bei der Suchmaschine auch schon gesehen, heißt das nicht automatisch, dass für uns Marktteilnehmer auf der Marketingseite das Leben schöner und einfacher wird. Also weil wir haben die Frage der Kundenzugänge, der Kundenakquisitionskosten und wir haben auch großen Margendruck. Und das haben wir nicht trotz der Suchmaschine, sondern das haben wir auch gerade sehr stark wegen der Suchmaschine und der Vergleichbarkeit haben. Und mein erster Punkt, was du auch eingangs sagtest, was Profitabilität angeht, ist die Frage, wird das Stattfinden in diesem System überhaupt noch organisch sein können? Oder wird in dem Moment nicht, wo ich eine transaktionale Interaktion oder Recherche habe, ist es nicht hochwahrscheinlich, dass ich mit einer reinen Paid-Sichtbarkeit rechnen muss? Und ich rede extra nur von Sichtbarkeit, wir reden ja noch nicht von Traffic.
Also würde mich sehr wundern, weil überleg mal, das Gleiche hatten wir auch bei der Suche. Es gibt immer noch organische Ergebnisse, es gibt immer noch reichlich organischen Traffic. Ja, guck dir Social Media an, am Anfang keine Werbung, dann Werbung, dann mehr Werbung und trotzdem gibt es noch eine ganze Menge organischer Reichweite. Ich glaube, das gibt halt eine Koexistenz auf diesem Bereich Generative Engine, dass es halt wieder den organischen Bereich wird und wieder in den Paid-Bereich. Also diese Dualität, wie bei der Suchmaschine, wie in Social Media, die wird es auch dort geben.
Das glaube ich.
Das wär,
auf deiner eigenen Konferenz.
Das mag sein.
Ja, dafür führen wir den Dialog. Auf deiner eigenen Konferenz, eine richtig gute Konferenz, dafür sollten wir eigentlich nochmal Werbung machen. Aus meiner Sicht.
Die ist von meinen Bekannten, ist die. Ich bin da nur als Gast gewesen.
Du hast mich da reingeschnackt.
Das stimmt.
Auf der wirklich sehr, sehr schönen Geo-Konferenz, die, glaube ich, einmal im Jahr in Berlin stattfindet.
Ist im Oktober wieder.
Sehr gut. Wenn du willst, packen wir es auch gleich in die Shownotes. Auf dieser hervorragenden Konferenz habe ich einen Vortrag von Johannes Beuys von Sistrix und habe danach auch noch einen Podcast mit ihm gemacht. Und wenn ich nicht geträumt habe, hat der da so eine These gesagt, wie vielleicht ist es irgendwann mal in der Retro-Perspektive mit organischem Traffic so, dass das einfach nur ein großes Missverständnis war, dass Google uns so viel Traffic organisch geschenkt hat. Und für transaktionale Sachen. Und jetzt, die Suche früher, als wirklich beherrschendes Orientierungsinstrument mit den Adaptionsraten, die es damals noch gebraucht hat, ist ja nicht vergleichbar mit der KI-gestützten Welt heute, die A, zum einen eine viel schnellere Adaptionsrate haben, ganz andere Nutzererfahrungen generieren. Paid wird aus der Nutzerperspektive ja sehr, sehr gut akzeptiert und, größter Punkt, der operative Betrieb dieser Systeme ist deutlich teurer als der operative Betrieb einer Suchmaschine. So, also substanziell teurer. Und es gibt trotzdem noch einen Wettkampf der Systeme. Die lassen sich auch klar bezahlen. Es gibt Subscription-Modelle. Und trotzdem ist es doch naheliegend, dass man einfach differenziert. Alles, was nicht transaktional ist, wird organisch ausgeliefert. Aber in dem Moment, wo es transaktional ist, lasse ich es bezahlen, schon allein um die Manipulationsversuche, die früher in der alten SEO-Welt ja sehr lange stattgefunden haben und auch funktioniert haben, um die auszuschließen. Geld regelt doch das. Was ist dein Argument dagegen?
Also mich würde das schwer wundern. Ich kann das nicht nachvollziehen. Auch wenn ich den Johannes super schätze und der immer extrem fundierte Meinungen hat. Wenn du dir anschaust, es gab von OpenAI, die hatten ja unlängst verlautbart, dass sie quasi in dem kostenlosen und in dem günstigsten Abo-Modell, was sie anbieten, Werbung anfangen auszuspielen. Mhm. Und dazu gibt es quasi einen offiziellen OpenAI-Podcast. Und wenn du dir dort siehst, wie die sich Mühe geben zu artikulieren, wie unabhängig das Werbesystem ist vom eigentlichen AI-System, dann siehst du, dass die auch wissen, wenn das so wäre, wie du das beschreibst und alles Transaktionale nur noch paid ist, sich die Leute so manipuliert fühlen, dass sie das Ding nicht mehr nutzen als neutrale Beratungsinstanz. Ja. Du musst dir diesen Podcast wirklich mal geben. Da haben die quasi versucht zu erklären, wie das reinkommen wird. Und du siehst, die wissen genau, hey, in dem Moment, wo die Leute, die betonen sogar, dass ihr Werbesystem klinisch getrennt ist vom Paid-System. Und nur wenn du in Paid eine gute Werbung siehst, dann kannst du dem normalen organischen System sagen, hey, hier, erzähl mir mehr zu dieser Werbung. Und dann weiß das organische System, was drüben in der Werbung passiert ist. Aber die wissen ganz genau, wenn die anfangen, dass die Leute sich manipuliert fühlen, weil sie nur noch angeworben werden, dass dann sozusagen das Vertrauen in die komplett erodiert und das nicht mehr benutzt wird. Ich glaube, die Leute kommen doch dahin, weil sie eine gute Beratung wollen, weil sie gute Entscheidungen treffen wollen. So, und wenn das halt nur noch bezahlt wird, das ist halt keine gute Entscheidung mehr, sondern das ist halt die Entscheidung von dem, der am meisten bezahlt hat.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Waren das nicht die gleichen Argumente, die in der Markterschließungsphase bei Google auch gegolten haben? Ich meine, Google war jetzt hier von 2000 bis 2005 auch de facto fast nur organisch. Sie haben sich auch gegen die alten Keyword-Advertising-Möglichkeiten, die es früher in der Yahoo- und in der AOL-Welt gab, in den 2000er Jahren noch distanziert. Heute, wenn ich ein Money-Keyword, ein transaktionales Keyword in der Suchmaschine eingebe, also E-Bike kaufen als Beispiel, sehe ich auf meinem ersten Screen keinen einzigen organischen Traffic mehr. Auf Amazon das Gleiche. Ist das nicht die universelle Plattformregel, dass in dem Moment, wo die Adaption hoch ist, dass ich keinen einzigen organischen Treffer mehr habe?
Also Social Media und Suche zeigt ja eigentlich das Gegenteil. Und ich meine, Social Media haben jetzt 15 Jahre und Suche 20 Jahre. Es ist immer noch genügend organischer Traffic da.
Social Media, stimme ich dir zu.
Leute haben keinen Bock, Social Media zu nutzen, wenn nur Werbung da ist. Und die Leute würden Suchmaschinen nicht nutzen, wenn es nur Werbung da ist.
Ja, ich sage auch nicht nur Werbung.
Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das so kommt.
Alles klar.
Es könnte so kommen. Weißt du, ich kann es nicht ausschließen, aber ich sehe keinen Anhaltspunkt dafür. Und es haben immer noch Leute auf eBay kaufen organischen Traffic.
Wir gucken einfach mal, wir können uns einfach mal einen Termin in den Kalender legen. Vielleicht einfach so mal.
15 Jahre ab jetzt, ja?
Nee, nicht 15 Jahre. Ich würde, also wir können ja mal wetten. Ich würde sagen, in zwei Jahren kriege ich auf eine normale Rechercheanfrage, die transaktional ist, in den drei führenden KI-gestützten Antwortmaschinen nur bezahlte Ergebnisse.
Ich wette dagegen, was willst du? Geld oder Sache?
Was habe ich gesagt? 2 oder 3 Jahre? 3 Jahre habe ich gesagt, ne?
2 Jahre hast du eben gesagt, wir können auch 3 Jahre machen. Systeme.
Nee. Wer weiß, was in 3 Jahren ist?
Ich lasse dich schummeln.
28. Nein, auf keinen Fall. Das wird hier alles aufgenommen.
Melina, machst du mal. Vielleicht zu teuer oder zu
unangenehm. Nein, wir haben hier noch eine Zeugin, die hier
zuhört.
Kalendereintrag. Ende Februar 2028. Ja. Eine Kiste Dom Pérignon. Irgendwas Günstiges.
Sehr schön.
Also
I like. Was? Ah ja, gut. Dom Pérignon ist ja ein Widerspruch in sich. Den Oxymoron.
Ja. Einverstanden. Die Kiste hat 6 Flaschen.
Ja, sehr gerne.
Nicht Magnum, kein Schnickschnack, einfach nur
volkstümliches Dom Pérignon. Ja, einfach so billiges.
Sehr gut. Wollen wir nochmal die Terms und Conditions haben gesagt? Also die 3 gängigsten Antwortmaschine auf eine
transaktionale Suche, keine organische Empfehlung.
Genau. Also nicht in den Antworten.
Sehr gerne.
In keinen der Antworten. Wir werden ja auch nur eine Antwort kriegen auf die eine.
Ja, genau. Auf eine Query, also auf einen Prompt kommt nur eine Antwort. Genau. Ja, gerne. Gerne.
Melina, räum schon mal den Champagner-Schrank leer. Wir kriegen bald eine neue Lieferung. Wir kriegen in 2 Jahren eine neue Lieferung. Sehr schön. Gut.
Sehr schön.
Jetzt wieder, lass uns wieder nüchtern und sachlich werden. Nach dieser hochemotionalen Debatte. Jetzt, was kann ich als Advertiser tun, um möglichst gut in den Systemen als Antwort stattzufinden? Sag mir. Du hast ja praktisch Großteil deines aktiven Schaffens damit verbracht, Unternehmen dabei zu helfen, Orientierung zu geben, wie sie stattfinden können. Was kann ich als Organisation tun, um stattfinden zu können? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, es lohnt sich gar nicht, außer in so B2B-Edge-Cases kannst du die Geo-Aktivitäten einstellen, weil es eh nichts bringt und eh nicht nachhaltig. Also ich denke ja so an Kollegen Pip, der das, glaube ich, auch schon mehrfach...
Es ist total legitime Meinung. Der hat bestimmt auch eine Logik, wie er sich herleitet. Ich sehe anderes. Ich kann Cases sehen, wo es, sag mal, gute Preis-Nutzen-Relation ist. Das Problem ist, den Wert zu bestimmen. So.
Ja.
Es ist nicht so schwierig zu klären, was zu tun ist. Es ist schwieriger zu erklären, ob es das wert ist.
Ah, interessant. So. Womit wollen wir anfangen? Mit dem,
was du möchtest.
Mit dem Tun.
Genau, also es erinnert an Suchmaschinenoptimierung. Ja? Das heißt, ich würde sagen, 3/4 dessen, was zu tun ist, ist so ähnlich wie Suchmaschinenoptimierung. Und dann gibt es halt eben leider Unterschiede. Ja? Das heißt, man braucht den richtigen Content bei sich selbst haben. Allerdings reagieren AI-Systeme aktuell ganz, ganz anders auf das Thema Aktualität als Suchmaschinen. Das heißt, man muss dann gucken, macht man das eine dafür, das andere dafür oder macht man eigentlich so einen Kompromissansatz, würde ich empfehlen vom Gefühl her. Die technischen Sachen sind sehr ähnlich wie die der Suchmaschinen, bis auf so kleine JavaScript-Ecken. Dann, was eben nochmal wichtig ist, dieser ganze Earned-Media-Bereich, das ist eben wichtig, dass man dort noch viel mehr synchronisiert, wie man sich eigentlich selber auf seinen Earned-Media-Reichweiten darstellt. Und dass das konsistent ist mit dem, was man mit der eigenen Earned-Media-Reichweite macht. Sprich, dass auf der Webseite du vielleicht über TLDR-Studios das Gleiche schreibst wie auf eurem YouTube-Kanal, damit eben die AI-Systeme auch die Möglichkeit haben zu lernen, Mensch, dieses Team hier ist mit diesem Thema hier zu assoziieren. Und dann ist eben ganz, ganz viel so eben Arbeit eben auch in diesem Off-Page-Bereich. Off-Page war ja in der Zeit der Suche waren es ja eben zu gucken, gibt es denn Links von anderen Webseiten zu mir? Das war quasi die Empfehlung und hier geht es wieder darum, Empfehlungen zu generieren, aber hier reichen die halt oft in Textform, also das heißt genannt zu werden und nicht unbedingt auch, dass ein Link da ist. Und es geht darum, für solche Empfehlungen der eigenen Produkte oder der eigenen Marke im richtigen Kontext, ne, also ist TLDR-Studio was für, keine Ahnung, B2B-Kunden oder ist was für B2C-Kunden, sodass das dann eben passt, ne? Dass es im richtigen Kontext auf die richtige Art und Weise empfohlen wird. Also die sagen, das ist gut, ja, oder was auch immer, oder die sind komisch oder so. So, das heißt, ich glaube, das ist im Wesentlichen ist die Arbeit eigentlich ganz, ganz, ganz ähnlich von den Aufgabenbereichen, wie man es aus der Suchmaschinenoptimierung kennt, nur halt eben, ja, von der Messung her, von der Erfolgsmessung her ist es kniffliger. Oder anders. Man muss einfach anders rangehen.
Ja, lass uns kurz nochmal zu den Maßnahmen gehen. Also ich habe jetzt 3 Punkte verstanden. Ich würde gerne auf den 2. Ja,
also erstmal Strategie, Technik, Content, Offpage.
Ja.
Würde ich immer sagen.
Du hast Earned Media, Earned Media passt für mich in 2 Kategorien rein.
Das ist richtig.
Aber sag nochmal, weil das praktisch eine Strategie, vielleicht ein Punkt, was ist der wichtigste Prüfstein für Strategie, wenn ich loslege? Erwartungsmanagement, Ressourcen, Zeit. Taktik. Was ist so ein wiederkehrender Punkt? Also ich könnte mir vorstellen, dass, also was mir häufig begegnet, ist eine total unrealistische Erwartungshaltung. Und da muss ich noch gar nicht über die Messung reden, sondern allein über die Wirkung. Total unrealistische Erwartungshaltung, was Aufwand, Ergebnis irgendwie angeht.
Das stimmt. Also ich glaube, dann ist Aufklärung wahrscheinlich das Wichtigste, ja, zu zeigen, was muss eigentlich getan werden und wie werden wir messen, was das bringt, ja, dass man es eben gegeneinander übereinander legt. Ich glaube, sobald man anfängt, diesen Geo-Bereich zu denken wie ein Performance-Marketing-Kanal, ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt, ja, wenn man anfängt mit Kundenakquisitionskosten, Kundenwerten, platzt das Ding.
Weil wir es nicht so messen können und nicht attribuieren können?
Ja, ich glaube, die größte Teil der Wirkung, den diese AI-Systeme entfalten, ist halt vom Kanalbruch betroffen. Und das heißt, der ist halt, dieser Kanal ist einfach genauso zu sehen wie andere Kanäle, die auch Kanalbrüche haben. TV-Werbung, Radio-Werbung, selbst Digital-TV-Werbung, wenn kein interaktives Element drin ist. Out of Home, Zeitschriften, Zeitungen ist ja auch Kanalbruch.
So, das verstehe ich.
Heißt, aber wir das haben ist schon hier erstmal einen Kanalbruch.
Aber das ist schon der Teil Wirkung messen. Lass uns nochmal kurz, wenn ich jetzt Content mache, so, ich bin jetzt Budgetverantwortlicher, also okay, habe irgendwie verstanden, das ist mir eigentlich zu riskant, da jetzt nicht stattzufinden, aber so richtig, was hilft viel, also ist, welche Art von Content-Maßnahmen muss ich eigentlich machen, um das beste Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu haben, so allgemein gesprochen?
Boah, das ist ein bisschen zu kleinteilig und es kommt auf die Situation drauf an, was erreicht werden soll. Die Frage ist, wie ist das Ding zu dem Zeitpunkt schon ausgestattet? Was sind eigentlich die Ziele, die man sich dabei setzt? Ja, also es ist so pauschal, kann man das erstmal nicht beantworten. Ich glaube, man muss halt eben reingehen und sich gucken, kann man eigentlich irgendwie ein Teilprojekt finden, wo man sagt, das hätte schon mal einen Wert, das würde für uns als Learning was bringen und dann zu sagen, okay, lass mal daran die Ziele definieren und daran versuchen mal das zu erreichen und zu gucken, können wir davon eigentlich eine Wirkung messen in dem Setup, in dem wir jetzt gerade sind. Und das sieht halt leider oft sehr unterschiedlich aus.
Ja, verstehe ich. Du hast vorhin ein gutes Bild, wie ich fand, oder das konnte ich gut nachvollziehen, die Parallele zur alten, in Anführungsstrichen, alten Suchmaschinenoptimierung gesagt. Also, dass man konsistent in der Content-Erstellung ist und in der Content-Distribution ist. Jetzt hast du bei der Autoritätsfrage früher hätten wir Backlinks gesagt, hast gesagt, das muss heute nicht mehr so auf dem gleichen technischen Niveau sein, sondern du hast gesagt, das können selbst schon Texte, gesprochene Worte sein, die zur Autorität deiner Instanz führen sein. Das würde aber den Aufwand doch eher praktisch nicht höher machen als in der alten Suchmaschinenoptimierung, oder?
Anders. Genau.
Aber nicht höher.
Richtig.
Das ist schon mal gut.
Kommt drauf an, was die Ziele sind, die man sich für den Bereich vorstellt. Wenn man sagt, bei Suchmaschinenoptimierung ist man immer der fünftbeste im Markt, aber bei Geo will man der allerbeste sein, dann ist natürlich der Aufwand unterschiedlich. Das kannst du pauschal nicht antworten, aber es ist auf jeden Fall anders.
Also jetzt mein Ziel wäre, dass ich den fairen Marktanteil, den ich im Hier und Jetzt habe, auch in einem.
Dann wird der Aufwand wahrscheinlich ähnlich sein.
Okay, gut.
Es könnte sogar sein, dass es sich in Relation mehr lohnt, nur das Lohnen ist schwer zu beweisen. Das heißt aber nicht, dass es nicht sinnreich ist, es zu tun.
Okay, und jetzt, das ist jetzt der perfekte Übergang sozusagen über das Lohn, weil wie ich den Erfolgsnachweis und damit auch die Steuerungs-, also die Bewertungs- und die Steuerungsmöglichkeiten in die Hand kriege. Was ist denn das große Problem? Du hast vorhin schon was gesagt, das ist ja eher praktisch wie mit Offline-Medien. Was ist denn das große Problem im Erfolgsnachweis von KI-Systemoptimierung?
Genau, also im Prinzip die AI-Systeme, die können ja für eine Marke oder für ein Produkt dreierlei Dinge erzielen. Die können einmal diese Marke oder dieses Produkt erwähnen, dann können sie das sind diese sogenannten Mentions, das ist quasi jetzt eins der neuen Worte, was man benutzen können sollte und richtig benutzen können sollte. Dann gibt es die direkten und die indirekten Citations. Direkt heißt, ich als Produkt oder als Marke werde zitiert und der potenzielle Kunde sieht sozusagen, dass ich zur Erarbeitung dieser Antwort seitens des AI-Systems oder zu dieser Aufgabenerledigung des AI-Systems beigetragen habe. Und gleichzeitig die indirekten Citations ist, irgendwo wird über meine Marke gesprochen auf einer dritten Entity, also zum Beispiel bei einer Zeitung, Zeitschrift, Testvergleich, sonst irgendwas. Und dort wird die Marke positiv erwähnt, die sozusagen das Ziel meiner Marketingmaßnahmen ist. Das wäre die indirecte Citation. Das heißt, entweder ich direkt werde zitiert, ich als Marke oder als Produkt, als Sender dessen, was die Marketingbotschaft ist, oder irgendwo anders wird positiv über mich gesprochen. So, das heißt, das sind die drei Wirkungen. Natürlich, das einzig Messbare von diesen drei Elementen, was an Marketingwirkung entstehen kann, ist die direkte Citations. Die kann potenziell dazu führen, dass Kunden zu mir auf die Seite kommen. Dann kann ich nachprüfen, so und so viel ist der Referral-Traffic, so und so viele Besucher kommen dann wirklich an. Mhm. Das Problem ist, das ist halt der kleinste Teil dessen, was passiert. Wenn du dir das anschaust, wie das in der Praxis aussieht und ich bin eine Marke, die sich da Mühe gibt, dann habe ich oft halt eine direkte Citations, aber ich habe vielleicht 5 oder 10 indirekte Citations. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass dort der Besucher landet, als bei mir einfach nur aufgrund der Menge dieser Citations. Mhm. Und das, was wahrscheinlich die meiste Wirkung ist und was auch viel häufiger vorkommt, sind einfach nur die Mentions, ja, die kommen natürlich x-fach mehr vor. So, jetzt ist die Frage, was können denn diese indirekten Citations und die Mentions, was können die denn bewirken? So, und die haben natürlich irgendwie einen Einfluss auf meine Brand Awareness. So, jetzt ist wieder die Frage, wie könnte man das denn messen? Das ist ja, erstmal gibt es ja da Sachen aus der klassischen Marketingwelt für irgendwelche Umfragen, Vor- und Nachmaßnahmen etc. Aber theoretisch, wenn man jetzt auf unsere Online-Welt das versucht zu übertragen, das, was am nächstbesten ist aus unserer Performance-Marketing-Denke, ist, dass man eigentlich schaut, wie viel Direct-Type-In-Traffic gibt es, das heißt, wie viele Leute geben direkt die Webseite meines Unternehmens ein oder wie entwickelt sich die Suche nach meinem Unternehmens- oder Produktnamen. Mhm. So, das kann auf jeden Fall etwas sein, wo es einen Uplift geben kann, wodurch man nachweisen könnte oder können sollte, dass sich da was tut. Das ist das eine, aber was ich eigentlich fast am wichtigsten finde, ist dieser Bereich, ich glaube, man wird es auf Englisch schön ausdrücken, mit Self-Reported Attribution. Sprich, dass man mit den Kunden, wenn sie mit einem interagieren, fragen, wie sind sie eigentlich auf uns gekommen? Mhm. Und jeder, der das macht, bevor er Geo-Maßnahmen macht und dann halt ordentliche Geo-Maßnahmen in die Wege leitet, kann damit immer zeigen, dass deutlich mehr, als man in den Kennzahlen sieht, auf AI-Systeme zurückzuführen ist, als man den Kennzahlen nachsieht. Also wenn man die Leute danach fragt, wie bist du auf uns gekommen, kommt immer das X-fache von dem raus, was man eigentlich wirklich technisch in den Daten nachweisen kann. So, und das sind halt die Möglichkeiten, wie man diese, sagen wir mal, diesen Kanalbruch und diese Messlücke überbrücken kann.
Finde ich super überzeugend, auch gerade, weil sie eine alte Hoffnung, die wir so vermeintlich aus der Suchmaschinenwelt jetzt hier übertragen können. Da haben wir ja gelernt, wie wir sehr direkten Purchase Intent in Traffic und in Umsatz wandeln können. Und das ist jetzt deutlich mehr vergleichbar mit eigentlich der Fernsehwerbung Attribution. Also was Direct Traffic, Such, Brand Search Anstieg etc. Und auch die Self-Reported, also die Befragung am Checkout, ja, als Beispiel.
Wir können schon noch ein bisschen Hoffnung haben, dass sich das ein bisschen bewegt in der Richtung von uns Performance-Marketern. Man sieht jetzt zum Beispiel daran, dass Bing in seinen Tools, die Webmastern oder Inhabern von Websites zur Verfügung stellen, dass die da schon Auswertungen erlauben, welche Prompts haben denn dazu geführt, dass die Leute zu mir kommen und so. Aber es ist nicht klar, ne? Wenn Google mal so ein Werkzeug liefert oder ChatGPT mal so ein Werkzeug liefert, das müssten die ja auch irgendwann mal, wird das sicherlich kommen. Genauso wie andere Sachen auch zu erwarten sind, dass die eben, ja, Regeln gegen Manipulation erlassen werden, was man eben auch aus der Suchmaschinenwelt kennt. Das wird sicherlich alles kommen mit der Zeit. Insofern hoffe ich, und mein Bauchgefühl wäre, das wird sich schon auch ein bisschen einpendeln, eher in Richtung der Performance-Marketing-Welt, aber es wird tendenziell auf jeden Fall nicht auf diese klassische Rechnung, was sind die Kundenaktionskosten, was sind die Kundenwerte kommen.
Ja, ach, André, also ich will ja nicht mehr unser kurzes Streitgespräch wieder aufleben lassen, aber das wird in dem Moment kommen, das wird in dem Moment kommen, wo wir Advertiser mehr zur Kasse gebeten werden, das ist doch klar. Ich meine, wann hat uns...
Da bin ich dafür.
Warum hat uns Google Analytics damals geschenkt? Und alle möglichen Instrumente, damit wir besser unser Keyword-Advertising und das Spending dazu machen können.
Aber ich finde das ja gar nicht schlimm, weil ich antizipiere einfach nur genau das, was in Social und in Search auch passiert ist.
Ich finde das auch nicht schlimm.
Klar gibt es ein bisschen weniger Traffic, aber dafür kann ich organisch und paid sehend steuern. Das ist total gut.
Also nicht, dass wir uns da missverstehen. Ich finde das auch.
Ich freue mich darauf, wenn das kommt.
Dann
soll die Tools für die Werbetreibenden kommen und für den organischen Bereich wird es total lehrreich sein und von einmal aufzeigen können, was es leistet im Vergleich zum Paid-Bereich.
Genau.
Das ist ja das Schöne, ja?
Genau, richtig. Und das Schönste wird auch sein, wenn es nicht wieder eine monopolistische Struktur geben wird, sondern wenn wir auch noch unterschiedliche Plattformen haben werden für unterschiedliche
Nutzer. Da bin ich nicht weise genug, um darüber Aussagen machen zu können. Ich kann es wirklich nicht. Es ist schwer abzusehen, oder?
Nee, leider nicht. Ich bin eigentlich auch kein Pessimist von Hause aus, aber ich sehe schon deutliche Konzentrationstendenzen.
Mein Bauchgefühl wäre jetzt auch, dass Google irgendwie weit vorne liegt, weil die einfach extrem viele Eisen im Feuer haben
und ganz mit losgetreten haben. Die können sich das auch gar nicht leisten. Die können sich das gar nicht leisten, das zu verlieren. Und das Traurigste.
Ist richtig?
Das Traurigste war ja, als Apple praktisch die Kapitulationserklärung abgegeben hat und Siri jetzt eine Google-Mitarbeiterin ist. Himmel, Herrgott. Ja. Die haben.
Verstehe ich nicht, ne? Die hätten eigentlich irgendwie einen Mistral oder sonst irgendwas kaufen müssen oder ein Klot im Zweifel auch. Das
Geld dafür haben sie. Was ist denn los mit denen? Die haben doch die Distribution. Ich meine, die haben, die sind Distributionsmarktführer in der kompletten westlichen Welt. Jeder hat ein Gerät oder mehrere Geräte praktisch direkt am Körper von denen hängen.
Und das nicht jeder, es ist der kleinere Teil der Menschheit, aber der Teil der Menschheit, der viel Geld hat. Ich meine,
der westlichen kaufkräftigen Welt. Du hast gerade zwei Apple-Geräte im Ohr stecken, ich habe eins vor mir und in der Hosentasche. Himmel, und das schenken sie weg.
Reden wir nicht über deine Hosentaschen.
Sehr gut. So, jetzt Abschlussrunde. Das war mal ein lebendiges Gespräch bis jetzt. Schnelle Abschlussrunde, damit hier noch so ein bisschen einfache Takeaways drin sind nach dieser hochintellektuellen Diskussion zwischendrin. Sag mir mal bitte so ganz einfach für, ich würde sagen, kann man nicht so allgemein sagen, aber so drei Dinge, die jeder Marketier jetzt machen kann.
Ich weiß zumindest mal zwei, von denen ich fest überzeugt bin. Zum einen bei YouTube suchen nach GEO Know-How. Da gibt es Videomaterial für, ich glaube, jetzt 7 oder 8 Stunden mittlerweile. Mhm. Also einen ganzen kostenlosen, werbefreien Kurs um jede Facette von GEO. Da kann man das Thema einmal von vorne nach hinten durchfrühstücken. Mhm. Und das zweite, jetzt kommt der Plug. Es gibt ein niegelnagelneues Buch von mir und anderen netten, tollen Leuten.
Du hältst das Buch vor das Mikrofon. Das ist hier ein Podcast. Du musst.
Ach so, jetzt hier, so. Zack, deutlich. Da, 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 da. Ja,
das ist dramatisch genug. Self-Promotion.
Genau.
Wie heißt das Buch?
Es gibt ein Buch, das heißt Generative Engine Optimization. Wie man es nicht anders erwarten würde, ist erschienen im Rheinwerk Verlag. Hat großen Spaß gemacht, das mit Hochdruck zu produzieren. Wir waren auch zu fünft, also ein großes Team mit noch 2 Helfern und dann nochmal Leute seitens des Verlags, damit das auch schnell genug rauskommt und trotzdem aktuell ist und akkurat. Und das ist jetzt, in einer Woche erscheint es. Man kann es aber vorbestellen, entweder bei Amazon oder Rheinwerk oder wo auch immer sonst man das macht.
Ja.
Gibt es als E-Book, als Buch, als Tralala.
Weil wir hier keine Lust haben, das jetzt hier rauszuschneiden, diese schamlose Promotion, und weil ich auch ein großer Fan...
Wir können
Fan,
auch gerne ein Stück zum Verlosen bereitstellen.
Großer, hätte ich ausreden dürfen, hätte ich gesagt, weil ich ein großer Fan eures Contents bin. Ja, bitte. Wie viel sagtest du? 30? Nein, was? 3? Wie viele Bücher verlosen wir hier?
Du bestimmst dich. Ich dachte jetzt 1, aber du hast halt 3 rausgemacht.
1, Quatsch, das ist hier 1, dann machen wir nur Unmut.
Und dann 3 und in den Kommentaren zum LinkedIn-Post, den du machst zu dieser Podcast-Folge.
Unter den Kommentaren.
Da muss man kommentieren. Genau, und irgendwas ganz Blödes kommentieren. Boah, ich hasse dieses Kommentieren der LinkedIn.
Ja, ich verstehe, aber ich habe auch einen Ruf zu verlieren.
Doch, was ganz Peinliches. ChatGPT ist ein LLM, sollen die Leute schreiben.
Das können sie bei dir unter deinen LinkedIn-Post schreiben. Bei mir können sie sagen, das war ein toller Podcast. Vielen Dank, André.
Ja, so, dann machen wir das. Ja? Da ist die Verlosung. 3 Stück gibt es da zu gewinnen. Perfekt.
Ich schmeiß noch 2 aus meiner eigenen Kasse dazu. Da haben wir 5. Und die 3 sind aber handsigniert von dem Autorenteam.
Okay. Hohes Level hier, was gefordert wird. Ja. Anspruchsvoller Podcast.
Das hat Spaß gemacht. Hast du dir auch Spaß gemacht?
Bitte. Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Gut, das war die Prognose können wir uns jetzt schenken, weil wir beide unterschiedliche Prognosen haben, und zwar nicht fürs Jahr 2027, sondern fürs Jahr 2028, Ende Februar. Und ich freue mich jetzt schon auf die Eule. Meine Hoffnung sagt mir, dass wir uns davor noch öfter sprechen und austauschen werden. Lieber André,
schauen wir mal.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank für deine Zeit und den
vielen Dank
sehr kurzweiligen
für die Einladung.
Sehr gerne. Bis bald. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.